Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info auf Radio Bern vom Freitag, dem 14. Juni 2013. Heute mit folgenden Themen. Angepasste Bedingungen und ein neuer Standort. Die Pläne fürs erste große Bundeszentrum für Asylsuchende werden konkreter. Nachrichtenstopp bis Sonntag. Griechenlands Journalisten streiken aus Solidarität mit dem Staatssender ERT. Und eine Wahl ohne Auswahl. Der Iran wählt heute einen neuen Präsidenten. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Der Überwachungsskandal in den USA weitet sich aus. Tausende US-Firmen kooperieren laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit den amerikanischen Geheimdiensten. Dabei gehe es nicht darum, Kundendaten zu liefern, sondern um Informationen darüber, wie die Geräte und Software funktionieren, schreibt Bloomberg. Mit diesem Wissen können die Geheimdienste zum Beispiel fremde Computer leichter ausspähen. Unter den US-Firmen sind Hersteller von Software und Geräten, Banken, aber auch Spezialisten für Internetsicherheit, zum Beispiel der Software-Riese Microsoft. Im Gegenzug erhalten die US-Firmen Informationen über die Spionagemethoden von Geheimdienst. Im letzten Jahr gab es in der Schweiz rund 700 neue Infektionen mit dem HIV-Virus. Das müsse hellhörig machen, schreibt die AIDS-Hilfe Schweiz anlässlich der Veröffentlichung von ihrem Jahresbericht. HIV und AIDS müssten wieder vermehrt zum Thema gemacht werden. Nachdem die Zahlen 3 Jahre lang zurückgingen, sind sie im letzten Jahr wieder angestiegen. Das Bundesamt für Gesundheit spricht von einem Anstieg um 15% gegenüber dem Vorjahr. Auch Geschlechtskrankheiten wie Syphilis nehmen seit Jahren in der Gesamtbevölkerung wieder zu. Mit jährlich rund 700 Neuinfektionen und rund 25.000 Menschen mit HIV ist die Schweiz in Westeuropa eines der am stärksten betroffenen Länder. Die Berner Zeitung bekommt per Ende Jahr einen neuen Chefredaktor. Nach 7 Jahren gibt Michael Hug die Leitung aus gesundheitlichen Gründen ab. Anschließend will Hug sich innerhalb der Tamedia beruflich neu orientieren. Über Hugs Nachfolge will die Tamedia zu gegebener Zeit informieren. Die Eröffnungsfeier vom Eidgenössischen Turnfest in Biel fiel den Sturmböen zum Opfer. Es musste abgeblasen werden. Das Festgelände wurde gestern Abend wegen einem Unwetter komplett evakuiert. 4.000 Personen mussten das Gelände verlassen, 3 Personen wurden verletzt. Die Wettkämpfe gehen heute aber wie geplant weiter. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag bleibt es wechselhaft mit Sonne und dazwischen einzelnen Regenschauern bei warmen 25 Grad. Am Sonntag scheint voraussichtlich den ganzen Tag die Sonne bei bis zu 30 Grad.
95,6. Rabe Info.
Die Pläne für die neuen Bundeszentren für Asylsuchende werden konkreter. Nachdem das Stimmvolk dem verschärften Asylgesetz letzten Sonntag deutlich zugestimmt hat, hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga nun freie Bahn. Seit Jahren kämpft das Bundesamt für Migration für zentral verwaltete und schnellere Asylverfahren. Dafür sollen schweizweit 5 große Bundeszentren entstehen. Dort sollen dann nicht nur 60% aller Asylsuchenden untergebracht werden, sondern auch die zuständigen Behörden, die Übersetzungsdienste, die Rechtsberatungen und das medizinische Personal, alles zentral an einem Ort. Diese Pläne werden nun in Zürich getestet mit einem ersten großen Bundeszentrum. Ursprünglich war dafür das Duttweiler Areal in Zürich vorgesehen, jetzt aber gibt es offenbar neue Pläne. Philippe Blanc berichtet.
Das erste zentralisierte Bundeszentrum für Asylsuchende entsteht nicht auf dem Duttweiler Areal in Zürich. Die Stadt Zürich und das Bundesamt für Migration BFM haben einen neuen Standort auf dem Juch-Areal ebenfalls in Zürich festgelegt. Die Gründe für diesen Plan B erklärt Martin Waser, Vorsteher des Sozialdepartements der Stadt Zürich, so.
Es hat sich gezeigt, dass die bauliche Komplexität größer ist, als wir am Anfang angenommen haben. Das heißt, dass die Realisierung länger gedauert hätte. Zweitens haben wir gemerkt, dass vor allem juristisch großer Widerstand aufgebaut wird und das gibt ein Gerichtsverfahren, die Zeit brauchen, sodass wir eben nicht zu diesem Zeitpunkt dieses Zentrum in Betrieb nehmen hätten können. Und es ist dann immer eine Güterabwägung. Wartet man, bis man quasi im Sumpf steckt oder bewegt man sich vorher?
Auch auf dem Juch-Areal geht es darum, die zentralisierten und beschleunigten Asylverfahren zu testen. Was sich allerdings geändert hat, sind wichtige Rahmenbedingungen. Nicht die gewinnorientierte ORS AG, sondern die Asylorganisation Zürich AOZ wird das Zentrum betreiben. Das ist neu. Alle anderen Asylheime des Bundes führt die ORS AG. Auch soll das Zentrum kleiner werden. Noch vor einem Jahr war die Rede von Bundeszentren mit über 1200 Plätzen. Letzten Winter sprach das Bundesamt für Migration dann noch von 500 Plätzen. Gestern gab Barbara Büschi, die stellvertretende Direktorin vom BFM, schließlich bekannt, dass für sie 300 Plätze ideal seien.
Es ist eine sehr gute Zahl für eine sinnvolle quantitative und qualitative Evaluation dieser beschleunigten Verfahren. Denken Sie, diese Verfahren werden später in der gesamten Schweiz umgesetzt werden und es wird in der Schweiz vielleicht kein zweites Zentrum geben, das 500 Asylsuchende beherbergen kann.
Barbara Büschi relativierte gestern auch die ursprüngliche Idee, alle Akteure des Asylwesens an einem Ort zu vereinen. BFM-Behörden, Rechtsberatungen, Übersetzerinnen und Übersetzer und das medizinische Personal ziehen demnach nicht mit den Asylsuchenden auf das Juch-Areal. Stattdessen erhalten sie ein eigenes Verwaltungsgebäude an der nahegelegenen Förliburgstraße. Barbara Büschi vom BFM verspricht sich einiges von diesem Planwechsel.
Wir haben vereinbart, dass die Asylsuchenden mehrmals täglich in dieses Zentrum gebracht werden, sodass wir davon überzeugt sind, dass die Effizienz darunter überhaupt nicht leiden wird.
Trotz Verzögerung halten das Bundesamt für Migration und die Stadt Zürich am geplanten Bundeszentrum auf dem Duttweiler Areal fest. Der präsentierte Plan B gibt ihnen mehr Zeit, um kritische Stimmen zu besänftigen und Einsprachen abzuhandeln. Während sich anfangs vor allem verunsicherte Anwohnende und Gewerbetreibende gegen das Zentrum wehrten, organisiert sich der Widerstand zunehmend auch von links. So fand über Pfingsten eine dreitägige Besetzung des Duttweiler Areals statt. Der Slogan der Aktivistinnen und Aktivisten, die das Areal besetzten, lautete schlicht und einfach «Smash the Camps». Moreno Casasola von der Organisation Solidarité Sans Frontières erklärt, warum trotz den Abstimmungsresultaten immer mehr Menschen gegen die Pläne von Bundesrätin Sommaruga sind.
Die Gefahr bei diesem Bundeszentrum ist dann einfach, dass am Schluss alles organisatorisch sehr, sehr schön an einem Ort zusammengepackt ist, aber an der grundsätzlichen Einstellung zur Asylpolitik im Sinne der Flüchtlinge und Asylsuchenden ändert sich dadurch eigentlich gar nichts.
Wenn es dem BFM wirklich darum gehe, schnelle und faire Asylverfahren anzubieten, seien Bundeszentren alles andere als ein geeignetes Mittel. Daran ändere auch der versprochene ausgebaute Rechtsschutz für Asylsuchende wenig, meint Moreno Casasola von Solidarité Sans Frontières.
Die Argumentation des fairen Asylverfahrens steht und fällt eigentlich mit der Einführung dieses Rechtsschutzes. Ob dieser Rechtsschutz tatsächlich so realisiert wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, also von der Verfügbarkeit fähiger Leute, die dies gewährleisten können. Das ist ein großes Fragezeichen. Und andererseits auf der politischen Ebene dann auch davon, ob die vorwiegend Mitte-Rechtsparteien die nötigen finanziellen Mittel für diesen Rechtsschutz zur Verfügung stellen möchten.
Für Moreno Casasola besteht die Gefahr nicht zuletzt auch darin, dass sich Hilfswerke finanziell von Leistungsaufträgen abhängig machen.
Hier steht auch sehr viel Geld auf dem Spiel, das muss man klar zur Sprache bringen. Gerade bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe ist das Wegfallen der Hilfswerksvertretungsmandate ein finanzielles Problem. Und die kann nur ersetzt werden durch ein Mandat, das man über die Rechtsschutzvertretung quasi erhalten würde. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, das die Objektivität einschränkt. Und da muss man sehr, sehr genau hinschauen.
Sagt Moreno Casasola von der Organisation Solidarité sans Frontières.
95,6. Rabe Info.
Einmal mehr ist Athen in Aufruhr. Das Gebäude vom griechischen Staatssender RT ist besetzt. Bis Sonntag gibt's in Griechenland keine Nachrichten mehr. Alle Journalisten streiken aus Solidarität mit dem staatlichen Rundfunksender RT. Am Dienstag hat ihm der rechtskonservative Regierungschef Samaras völlig überraschend den Saft abgedreht. Rund 2700 Medienschaffende stehen auf der Straße. Im August will die Regierung den Sender neu aufschalten mit halb so vielen Angestellten. Samaras rechtfertigte die vorübergehende Abschaltung mit den Sparanforderungen der Troika, den internationalen Geldgebern aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds. Das sei schlicht und einfach gelogen, meint hingegen die griechische Journalistin Virginia Pissimissi.
Das ist eine Lüge. Die EU-Kommission hat niemals die Schließung der staatlichen Radio- und Fernsehsender ERT gefordert. Natürlich fordert sie massive Einsparungen und dass Staatsangestellte entlassen werden. Aber die Schließung von ERT hat sie nie gefordert.
Die EU-Kommission betonte inzwischen selber, die griechische Regierung solle den öffentlichen Rundfunk ERT aus dem Sparprogramm heraushalten, um die Medienvielfalt und Qualität zu erhalten. Man stelle sich vor, der Schweizer Bundesrat würde von heute auf morgen entscheiden, dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF den Saft abzudrehen. Ein harter Schlag für die unabhängige Medienlandschaft. Der rechtskonservative Regierungschef Samaras hingegen meinte, der staatliche Rundfunk ERT sei zu aufgebläht, zu teuer und ein Hort der Vetternwirtschaft. Deshalb müsse er zerschlagen und in neuer Form wiedereröffnet werden. Vergangenen Dienstag hat er deshalb den 8 Fernseh- und 29 Radiostationen von ERT den Stecker rausgezogen.
Ce qui est le plus choquant. Pour tout le monde, je crois, surtout dans l'Europe, c'est la manière dont ils ont fait toute cette chose.
Was am meisten schockiert, überall in Europa, ist die Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Dienstagnachmittag hat der Regierungschef angekündigt, ERT werde geschlossen, in ein paar Stunden. Und das haben sie dann durchgesetzt, bevor das Gesetz dazu überhaupt im Parlament abgesegnet worden ist. Dieses Vorgehen ist inakzeptabel. Selbst die Angestellten von ERT wussten nicht mehr. Die meisten standen plötzlich auf der Straße. Die meisten haben sowieso keine festen Verträge. Die Verträge bei ERT werden alle 2-3 Monate erneuert. Sogar sie als Staatsangestellte wussten also nie, wie lange sie ihre Stelle noch behalten können.
Kommenden Montag stimmt das Parlament über die Schließung von ERT ab. Ob Samaras Erlass durchkommt, ist mehr als unklar. Samaras Koalitionspartner von den Sozialisten und der Demokratischen Linken haben bereits bekannt gegeben, sie würden den Erlass nicht unterstützen. Auch die anderen Parteien werden sich gut überlegen müssen, ob sie Samaras Beschluss zustimmen. Denn die Empörung ist groß, international und vor allem im Land selber, meint die griechische Journalistin Virginia Pissimissi.
Oui, les journalistes occupent à ce moment le bâtiment de ERT.
Im Moment ist das Gebäude vom Rundfunksender ERT in Athen besetzt. Unzählige Medienschaffende und Unterstützende sind vor Ort. Diverse Gewerkschaften haben zum 24-stündigen Generalstreik aufgerufen und der öffentliche Verkehr und die Verwaltung wurden lahmgelegt. Die Journalisten wollen bis Sonntag weiter streiken, alle griechischen Journalisten. Das hat die Regierung nicht erwartet. Von Medien aus ganz Europa erhielten wir Solidaritätsbekundungen, von Canal Plus aus Frankreich zum Beispiel und von der European Broadcast Union, EBU, einen Zusammenschluss von über 70 öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender. Die Journalisten von ERT senden weiter, via Livestream im Internet, und die EBU hilft ihnen via Satellit, ihre News in ganz Europa zu verbreiten.
Satellit der EBU, partout en Grèce, je crois qu'en Europe aussi.
Die European Broadcast Union, EBU, hat auf ihrer Homepage eine Petition aufgeschaltet. Darin verlangt sie vom griechischen Regierungschef Samaras, ERT unverzüglich wieder aufzuschalten. Man sei schockiert über die aktuellen Entwicklungen, schreibt die EBU in einem offenen Brief. Die Befürchtung, dass Griechenlands Demokratie bald in Trümmern liege, sei weitum groß, sehr groß, meint Virginia Pissimissi.
C'est un sujet de démocratie d'avoir la télé et la radio publique.
Eine funktionierende Demokratie braucht staatlich unterstützte Fernseh- und Radiostationen. Sie braucht unabhängige Medien, die sich nicht ständig um ihre Finanzierung kümmern müssen. Es ist ja auch lustig. Der türkische Ministerpräsident Erdogan meinte, die EU solle doch mal nach Griechenland schauen. Auch dort gäbe es nun extreme Unterdrückung und Gewalt. Er frage sich, warum man ihm sage, die Türkei könne der EU nicht beitreten, wo es doch in einem der EU-Mitgliedsländer ebenso viel Unterdrückung gäbe. Also, das ist wirklich schade, dass wir nun mit der Türkei verglichen werden, dass wir mit einem autoritären Staat verglichen werden.
Maintenant on est comparé avec Turquie qui c'est sûr que c'est un état autoritaire.
Wie in der Türkei werden auch in Griechenland die Proteste wohl noch länger andauern. Der Druck auf den rechtskonservativen Regierungschef Samaras ist immens. Im Moment ist völlig offen, ob am Ende statt den Angestellten von ERT nicht vielmehr Samaras selber den Sessel räumen muss. Die sowieso schon brüchige Regierungskoalition steht vor dem Aus. In Griechenland wird inzwischen sehr laut über Neuwahlen diskutiert.
Rabe Info 95,6.
Krisende Wirtschaft und rasende Inflation, hohe Arbeitslosigkeit und Korruption, harte internationale Sanktionen und Unterdrückung jeglicher Opposition. Der Iran steckt in der Krise und mitten in dieser Krise wird heute ein neuer Präsident gewählt. Staatspräsident Mahmoud Ahmadinejad darf nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten, 6 Männer kämpfen um seine Nachfolge. Trotzdem ist es eine Wahl ohne Auswahl. Über 680 Bewerber sind zu den Präsidentschaftswahlen angetreten. Zugelassen hat der iranische Wächterrat dann aber nur 8. 2 haben ihre Kandidatur inzwischen wieder zurückgezogen. Frauen dürfen grundsätzlich nicht kandidieren. Auch von der Opposition wurden keine Kandidaten zugelassen. Was von den iranischen Präsidentschaftswahlen zu erwarten ist, hat Benedikt Bachmann Niromand gefragt. Der Iraner lebt seit über 30 Jahren als Journalist und Schriftsteller in Deutschland.
In der äußeren Wahrnehmung hat man das Gefühl, im Iran sei es im Moment ziemlich ruhig. Woran liegt das?
Es ist in der Tat ruhig, weil eigentlich die Wahlen sind ziemlich uninteressant für die meisten Iraner, denn eine Vorwahl wurde ja bereits durch den Wächterrat getroffen. Von 686 Kandidaten sind nur 8 zugelassen worden. Inzwischen sind auch 2 davon zurückgetreten, also es gibt 6 Kandidaten.
Der Wächterrat, das haben Sie bereits gesagt, der hat die Kandidatenauswahl sehr stark eingeschränkt. Viel bleibt nicht mehr übrig. Was wünscht sich denn der Wächterrat für ein Profil eines neuen Regierungschefs?
Ich glaube, also der mächtigste Mann im Iran ist der Revolutionsführer Khamenei und er will natürlich seine Macht erhalten. Seine unbegrenzte Macht, die er im Iran hat. Er steht ja über das Parlament und über der Regierung und überall hat er zu bestimmen. Das letzte Wort hat er. Und er wünscht sich, glaube ich, einen nicht allzu starken Regierungschef.
Sie haben gesagt, dass Hassan Rouhani als Reformer oder zumindest als Moderator gilt und dass er eben jetzt auch von der Opposition als Favorit gehandelt wird. Wenn er jetzt gewählt würde, wie viel kann er dann tatsächlich von seinen Versprechungen überhaupt umsetzen, solange Khamenei eigentlich das letzte Wort hat?
Ja, also das wird sehr, sehr schwierig werden. Denn wir hatten ja 8 Jahre lang Khatami, den Reformer. Und er ist ja ein Reformer und ein führender Reformer im Iran. Und er hat kaum was zustande gebracht. Dennoch war die Atmosphäre unter Khatami völlig anders als in der Zeit danach unter Ahmadinejad, weil es war die Gesellschaft, die innere Atmosphäre war viel offener. Und es gab vielleicht ein wenig mehr Pressefreiheit und es gab mehr Freiheit der Versammlung und so weiter. Das alles ist jetzt inzwischen aufgehoben. Und man könnte hoffen, dass, falls Rouhani die Wahl gewinnen würde, dass man doch gewisse Veränderungen auch in der Außenpolitik erwarten könnte.
Die Medienfreiheit ist zurzeit im Iran massiv eingeschränkt. Überwachtes Internet, viele geschlossene Internetseiten, Zensur im Journalismus, verbotene Zeitungen. Können sich da die Bürgerinnen und Bürger überhaupt einen vernünftigen Überblick über die Kandidierenden machen? Und gibt es überhaupt so etwas wie einen Wahlkampf?
Ja, also die Zeit des Wahlkampfs ist ja sehr kurz. Das ist mal ganze 10 Tage sozusagen. Denn erst nachdem die Kandidaten zugelassen sind, ist es ihnen erlaubt, Wahlkampf zu machen. Dennoch hat es jetzt 3 Fernsehdiskussionen gegeben zwischen diesen 8 Kandidaten und die waren sehr interessant. Da haben sich auch die Konservativen erstaunlich vorgedrängt und auch es wurde auch die Pressezensur kritisiert, es wurden die rigorosen Sicherheitsmaßnahmen kritisiert, es wurde die Außenpolitik kritisiert, es wurde die Wirtschaftspolitik kritisiert. Also die gingen alle, fast alle 8 Kandidaten, haben die gegenwärtige Regierung ziemlich scharf kritisiert. Und das bedeutet, dass sie spüren, den Druck von unten spüren, und wissen, dass es nicht so einfach weitergehen kann.
Können Sie eine Prognose machen, wer die Wahlen gewinnen wird?
Also ich nehme an, entweder Velayati, der frühere Außenminister, oder Jadili, der gegenwärtige Chefunterhändler im Atomkonflikt. Das sind die beiden engsten Verbündeten Khameneis. Es müsste ein Wunder geschehen, wenn Rouhani die Wahl gewinnen würde. Aber möglich ist es schon. Wenn die Wahlen nicht manipuliert werden, dann hätte er durchaus die Chance dazu.
Ist denn einer von den Kandidaten eine starke Persönlichkeit oder sind alle eher schwache Kandidaten?
Ja, also Rouhani ist schon eine starke Persönlichkeit. Er ist schon einer, der gut Bescheid weiß, er ist rhetorisch sehr gut, hat bestimmte Charisma, also schon glaube ich, dass er unter diesen Kandidaten, die jetzt aufgestellt sind, von seinen Fähigkeiten her der Beste wäre.
Bei den letzten Wahlen gab es große Demonstrationen wegen den Wahlmanipulationen. Trotzdem könnte sich ja wieder das Regime durchsetzen. Was erwarten Sie jetzt für diese Wahlen?
Also ich erwarte keine großen Unruhen, egal ob die Wahlen manipuliert werden oder nicht. Weil viele haben einfach Angst, weil das Regime ganz brutal zurückschlägt.
Was braucht es denn im Iran, dass es explodiert?
Ich glaube, wenn es mit der Wirtschaft so weitergeht, weil die Leute, das Alltagsleben wird immer unerträglicher. Viele Fabriken mussten schließen, weil sie keine Ersatzteile bekommen, weil sie nicht genug Kapital zu Investitionen haben. Und die arbeitslosen Werktätigen, die haben buchstäblich nichts zum Leben. Auch die Jugendlichen, die Arbeitslosigkeit liegt weit über 30% bei den Jugendlichen. Die haben keine Zukunftsperspektive. Und diese Jugendlichen spielen eine sehr große Rolle, denn Irans Bevölkerung ist ziemlich jung und mehr als 50% sind jünger als 25 Jahre. Also das ist schon, und diese Jugendlichen, die sind alles andere als fromme Muslime. Die sehnen sich nach einer ganz anderen Welt. Und deswegen glaube ich, wenn die wirtschaftliche Situation sich noch weiter verschlimmert, dass es doch zu größeren Unruhen kommen wird.
Soweit die Einschätzungen vom Journalisten und Autor Bachmann Niromant. Er ist Iraner und lebt in Deutschland. Sie hörten eine Kurzversion vom Interview. Das ganze Interview können Sie im Internet nachhören. Den Link dazu finden Sie unter rabe.ch in der Rubrik Rabe Info nach dieser Sendung.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute und diese Woche. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's am Montag wieder um 11 Uhr. Zum heutigen Info beigetragen haben Benedikt Bachmann und Philipp Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich Twin Moral. Die wünscht ein schönes Wochenende. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.